Lass uns Platz nehmen.
Du bist die Quelle des Lebens. Wohl dir, wenn du diese Quelle gefunden hast. Praise Gott. Wir wollen heute uns Gedanken machen über die Mitte des christlichen Glaubens. Was ist die Mitte des christlichen Glaubens? Die Quelle des Lebens. Halleluja, Jesus. In Sachsen sind zwei evangelische Pfarrer in die katholische Kirche übergetreten. Also es ist ein Skandal dort und ein sehr interessanter Vorgang. Manche werden katholisch, manche werden evangelisch, manche werden freikirchlich. Was ist das Richtige? Das ist diese große Frage. Die Mitte des christlichen Glaubens, der Frage will ich nachgehen. Wir haben ja diese Tage das Thema gehabt, Religion. Religion ist Anbindung an Gott. Oder man sucht irgendwo eine Anbindung, der Mensch will vernetzt sein und. Aber bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich ganz herzlich einladen für morgen. Morgen wird das Thema sein, ein sehr heikles Thema. Du sollst nicht richten. Du sollst nicht richten. Sind wir Richter? Wir wollen gerne Richter sein, so ein Richter spielen und sagen, du da, 3 Jahre Knast. Oder so und so. Dann am Sonntag habe ich auch ein ganz tolles Thema. Ich habe eine gute Botschaft. Gott lässt dich nicht scheitern. Was Scheitern ist, wir haben Krisen alle, das haben wir die ganze Woche über gehabt, über die Krisen. Aber Scheitern, Krisen haben wir alle, aber Scheitern ist ganz was anderes. Und da werde ich die Geschichte nehmen von der Überfahrt nach Rom. Der Apostel Paulus ist Schiffbruch. Das kommt ja aus der Seemannssprache. Scheitern, Schiffbruch erleiden. Gott wird, selbst wenn du Schiffbruch erleidest, Gott wird dich durchbringen. Du darfst sicher sein, er hat Paulus durchgebracht. Alle, die mit ihm mitfahren, die werden alle gerettet. Weißt du, wir haben manchmal Angst. Das schaffe ich nicht. Mit Gott schaffst du. Das Schiff geht zugrunde, die Arbeit geht kaputt, das Haus geht kaputt. Da mag alles kaputt gehen, aber du kommst durch. Die Seele darf der Teufel nicht antasten. Also das wird die Botschaft sein, also eine sehr gute Predigt, was ich spüre, das ist sehr gut. Dann abends, 19 Uhr, wird dann die Bibelschule sein, die 3 Johannesbriefe. Also ich habe gleich auch 3-mal gepackt und habe gedacht, wenn schon Johannes, dann alles vom Johannes. Und da steckt einiges drin, also da steckt sehr viel Sprengstoff drin, denn ich denke so, und Johannes ist so der Lieblingsjünger Jesu, liebet einander, tragt einander, vergebt einander und du kannst nicht sagen, ich kenne Gott und du liebst deinen Bruder nicht, dann vergisst es alles. Johannes ist so konkret und man weiß aus der Überlieferung oder Legende, was es auch immer ist, der wurde mit einer Bahre in Gottesdienst getragen, der konnte nicht mehr gehen, der war sehr alt gewesen und hat gesagt, Kindlein, liebt euch. Das war so die Kardinalsbotschaft von Johannes, habt euch lieb. Christen sollten sich lieb haben. Wahrscheinlich gab es schon damals sehr viel Spannung. Und das gab es ja. Gab es in allen Zeiten. Gibt es überall, wo Menschen zusammenkommen. Spannung und sagt, liebt euch. Ärgert nicht einander. Geht einander nicht auf die Nerven. Das macht der Teufel. Liebt euch. So, und dann habt ihr dann die anderen Themen. Ich möchte nur hinweisen, am 26. und 27. wird Josef Hetchcock hier sein. Und sein Thema wird sein, höre auf Gott, lebe mit Gott. Die Mitte des christlichen Glaubens. Was ist das? Auf Gott hören. Haben wir auch schon gesagt, zuerst muss das Evangelium gepredigt werden und dann kommt der Glaube und dann seid Täter des Wortes. Da steckt so viel, ich weiß es nicht, ob ich das schaffe, eigentlich müsste ich bis morgen früh predigen, damit ich euch alles rüberbringe, was auf meinem Herzen ist. Aber ich möchte einfach über den echten Glauben, was ist der echte Glaube? Weißt du, was will Gott eigentlich von uns? Er ist die Wahrheit, er ist der Weg, er ist das Leben, er ist die Auferstehung. Und eigentlich sind wir schon beim Thema, Jesus ist die Mitte des Glaubens. Mit Gott schließen wir einen Bund, oder Gott schließt mit uns vielmehr den Bund. Wir denken, ich muss etwas tun. Wir müssen das Zeugnis geben, wir müssen Jesus bekennen, aber du siehst plötzlich, da nimmt jemand die Bibel und liest davor und sagt, du, hör mal, was denkst du darüber? Und dann bist du herausgefordert, schon zu argumentieren und zu reden. Gott ist, der uns die Wege ebnet. Gott ist es, der das Gute vorbereitet. Paulus schreibt in 1. Timotheus Kapitel 1 von Vers 12, ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat, treu geachtet hat und gesetzt hat in das Amt, wo ich zuerst ein Lästerer war und ein Verfolger und ein Schmäher. Du musst sehen, was Paulus hier sagt, ich bin ein Lästerer. Oder richtig übersetzt heißt, ich habe andere zur Lästerung gezwungen, den Namen Jesus zu verlästern. Ich war ein Lästerer. Und so weiter. Aber Gott hat mich in ein Amt gesetzt, mir Gnade geschenkt. Das Wirken Gottes ist die Mitte des christlichen Glaubens. Gott ist, der Barmherzigkeit übt. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan und im Unglauben. Es ist aber desto reicher gewesen, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus samt dem Glauben und der Liebe in Jesus Christus. Es geht alles um den Herrn. Der Herr gibt das Wollen. Der Herr gibt das Vollbringen. Es kommt alles von ihm. So, und dann heißt es weiter, er ist das Wort, das ist gewisslich wahr und ein teures, wertes Wort, dass Jesus gekommen ist, in diese Welt Sünder selig zu machen, unter welchem ich der Vornehmste bin. Kannst du sagen, ich bin ein Sünder? Das ist fast Beleidigung. Weißt du, du bist ein Sünder, aber nicht ich. Von wegen, was fällt dir da ein? Ich bin ein Sünder. Paulus sagt, ich bin der Vornehmste. Überleg einmal, obwohl er schon Kind Gottes ist und hier wirklich viel für den Herrn getan hat. Ich bin der vornehmste Sünder. Wenn du das sagen kannst, hast du die Gnade erlebt. Dann macht dir gar nichts aus, was die Leute reden, denken, schreiben und. So, du kannst gelassen und geniert dein Leben leben, wenn dein Ruf mal ruiniert ist. Ich bin ein Sünder. Wollen wir das probieren, ob wir das schaffen? Nein, lass mal. Sag es zu Hause für dich selber zuerst mal. Ich bin ein Sünder, nicht für die anderen. Manche heucheln dann. Ich bin ein Sünder. Nein, aber du findest Gnade. Als der Zöllner im Tempel sagte, Gott sei mir Sünder gnädig, hat er Gnade erlebt. Und Paulus sagt, ich bin der größte Sünder. Und wir werden nachher vielleicht ganz kurz hören, was der liebe Bruder Saul von Tarsus mal getrieben und gemacht hat. Und das ist gewisslich wahr. Jesus kam in diese Welt, Sünder selig zu machen. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, auf dass an mir vornehmlich Jesus Christus erzeige alle Geduld zum Vorbild denen, die an ihm glauben sollen und zum ewigen Leben kommen sollen. Aber Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen, unsichtbaren, dem allein sei Ehre, Preis und Dank in Ewigkeit. An mir hat es seine Gnade gezeigt, dass er so einen Sünder, so einen Lump, so einen Ganoven, so einen super scheinheiligen Heuchler, dass er aus ihm Diener Gottes gemacht hat. Und das ist die Mitte des Evangeliums. Gott ist, der schafft. Gott ist, der uns verändert. Gott ist, der uns anders macht. Ich habe den Eindruck, dass der wahre Glaube in Deutschland ausgewandert ist oder nahezu unbekannt ist. Wir wollen selber alles machen. Ich will versuchen zu lieben, ich will versuchen zu dienen, ich will versuchen Zeugnis zu geben. Der Heilige Geist treibt uns, der Heilige Geist bringt uns in Position. Weißt du, wir können Religion spielen, aber der liebe Gott hat genug Religion. Wenn du die Welt anschaut und so weiter, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Es ist alles, von ihm muss alles geschehen, von ihm muss alles passieren. So, was ist das Zentrum des christlichen Glaubens? Der unbekannte Gott eigentlich. Der sich dann uns bekannt macht, der sich dann uns offenbart, der uns sich dann mitteilt. Alles, was wir haben, ist Offenbarung. Nicht selbst erarbeitet. Ja, wir machen Bibelschule. Und ich finde es ganz toll, dass wir Bibelschule machen. Also ich bin begeistert. Ich kriege Briefe von Afghanistan, wo Soldaten, da schreibt mir ein Soldat und sagt, also wir haben Langeweile, wir haben keinen Ausgang, aber ich bin Christ und ich studiere jetzt anhand von diesem Material, was wir da ausgeben, Internet-Bibelschule, ich studiere die Bibel und da lerne ich so viel. Im Afghanistan, von Irak schreiben mir auch Leute, dass sie dort Bibel studieren. Und jetzt das Neueste ist, heute Morgen habe ich Post bekommen aus Neu-Delhi. Da schreibt ein Pastor, der sagt, ich muss eigentlich Buße tun. Ich habe schon kopiert und verbreitet und so weiter. Und dann lese ich mit Copyright, hol dir die Permission, die Genehmigung. Darf ich das verbreiten, die Bibelschule? Kann ich so Bibelgruppen anfangen und das Material benutzen? Natürlich freue ich mich deswegen. Weißt du, das Wort Gottes arbeitet, so wie wir gehört haben. Mission ist überall. Da musst nicht bis nach Indien, Neu-Delhi fahren. Dann, du arbeitest etwas, du erarbeitest, du lässt es liegen, du lässt es laufen. Und Gottes Wort ist nicht gebunden. Weder Zeit, noch Raum, noch was anderes ist. Das schreibt er mir morgens um 5 Uhr. Verstehst du, bei denen ist es schon heller Tag. Mittag. Und bei uns, da liegt man doch im Bett und dreht man sich auf die andere Seite. Und er sagt, ich muss dich bitten, kannst du dir Erlaubnis geben, einfach zu vervielfältigen, drucken. Wir wollen nur zur Ehre Gottes, schrieb er mir, nur zur Ehre Gottes. Und wir wollen auch nur zur Ehre Gottes. Und wir wollen alles, was wir tun, wir sollten zur Ehre Gottes tun. Das ist die Mitte des Evangeliums, Ehre Gottes. Nicht zu Menschenehre. Weißt du, wenn wir singen, nur zu Menschenehre, vergiss es, zur Ehre Gottes. Wenn wir predigen, zur Ehre Gottes. Wenn wir beten, alles zur Ehre Gottes. Alles, was wir tun, soli Deo Gloria, Gott allein zur Ehre. Das ist das Zentrum. Nicht sich selbst verwirklichen oder was auch immer ist. So, was ist die Mitte des christlichen Glaubens. Viele Leute denken, zur Kirche gehen, Humanismus, Nächstenliebe, Spenden dafür irgendwo, für die armen Leute, oder Bibel lesen wäre die Mitte des Glaubens, oder dass ich bestimmte kirchliche Rituale erfülle oder die Gebote halte. Was ist die Mitte des christlichen Glaubens? Nichts von dem. Weder Kirche gehen, noch irgendwelche Rituale zu erfüllen und so weiter. Oder andere sagen, anständig leben, kein Unrecht tun, nicht bei Rot über die Ampel fahren. Oder seine Steuern brav bezahlen, der Regierung untertan sein, alles was der Kaiser sagt, machen. Kein Fleisch essen oder öko eingestellt sein. Das denken sie, das ist die Mitte des christlichen Glaubens. Keinem Wesen was zu Leide tun. Oder andere meinen, man muss tolerant sein. Das wäre vielleicht die Mitte des christlichen Glaubens. Oder viel über den Herrgott sprechen, von morgens bis abends. Oder fromme Lieder singen. Oder Kinder in die christliche Schule schicken. Das wäre die Mitte des christlichen Glaubens. Also die Kinder christlich erziehen, weghalten von der Welt. Ich bin nicht so sehr dafür, die Kinder weghalten von der Welt. Weißt du, die sollen die Welt kennenlernen. Du musst die Kinder stark machen. Geht hin in alle Welt. Wenn wir die Kinder nicht motivieren, ich habe meine Kinder in der christlichen Schule drin gehabt und die habe ich sie wieder rausgeholt. Dann habe ich gesagt, nee, da geht es manchmal unchristlicher zu wie in der christlichen Schule. Und dann habe ich in die weltliche Schule geschickt und da haben sie was geschafft und was gemacht. Also wir müssen nicht unbedingt so scheinfromm sein und denken, Leute, wir müssen alle Christen zusammen auf einen Haufen, wir müssen schmoren und wirklich Gott lieben, Gott preisen, Gott anbeten. Nein, geht hin in alle Welt. Gemeinde ist am Sonntag und natürlich bei uns auch manchmal Samstag und Freitag und da wird man motiviert, gestärkt, zugerüstet, angepowert und dann geh hinaus. Und das ist, was der Herr Jesus getan hat, geht hinaus. Aber manche denken, missionieren, dass wir die christliche Mitte oder gegen Abtreibung zu sein oder gute Werke tun, gerecht sein oder erfolgreich sein, das ist christliche Mitte. Nein, nichts von dem. Jesus Christus ist die Mitte des Evangeliums, die Mitte der Offenbarung Gottes und er ist die Mitte. Und er ist die Welt hält in seiner Hand. Gott hat alles so angelegt, dass es eine Mitte geben muss. Und wenn es keine Mitte gibt, wird die Sache exzentrisch, das schlägt irgendwo aus. Deshalb, wir müssen die Mitte finden des christlichen Glaubens. So, Jesus Christus ist die Mitte. Kommt zur Quelle des Lebens, zum Ursprung der Dinge. Heute suchen wir die Mitte. In unserem Leben wollen wir versuchen, mit Gottes Hilfe die Mitte zu finden. Gott ist eine Person geworden. Ich will also ein bisschen Theologie heute ganz kurz streifen. Er ist Mensch geworden. Er war die Gabe Gottes. Gott gab seinen Sohn. Also wer den Sohn nicht annimmt, der kann alles vergessen, kann noch so fromm sein, kann alle Rituale erfüllen. Die Mitte des Evangeliums ist nicht Israel oder Judentum oder das Gesetz oder Moses oder das Alte Testament, auch nicht die Wiederkunft Jesu oder Entrückung oder Gaben des Heiligen Geistes oder Zungensprache, Zeichen und Wunder. Das ist nicht die Mitte des Evangeliums. Die Mitte des Evangeliums ist Jesus Christus. Jesus Christus. Und auch nicht die Gemeinde. Jesus ist die Mitte der Heilsgeschichte. Und wenn die Mitte mal nicht stimmt, ist alles schief. Wenn die Mitte mal nicht stimmt, dann gibt es Fehlentwicklungen, dann ist alles exzentrisch. Wenn die Mitte mal verloren geht, haben wir das Leben verspielt. Die Mitte. Was ist die Mitte des christlichen Glaubens? Und gut, wir reden von Jesus, aber was ist das? Heute sind 2000 Jahre her, dass Jesus auf dieser Welt war. Wie erlebe ich die Mitte? Wie erfahre ich die Mitte? Der Mensch ist ein geistiges Wesen. Und der Mensch sucht Harmonie. Und wenn du die Mitte hast, ist Harmonie. Deshalb, wenn ich Auto kaufe oder Reifen, jetzt muss ich bald Reifen wechseln, jetzt kommt der Winter, dann wuchte ich meine Reifen aus. Warum? Dass die Reifen gleichmäßig laufen und nicht hopsen. Sobald du die Mitte nicht hast und die Gewichte nicht richtig verteilt sind, hopst das Auto. Und so viele Christen hopsen, weil die Mitte nicht stimmt. Die hopsen mal dorthin und mal hier da. Die hopsen. Weil die Mitte nicht stimmt. Du musst ausgewuchtet werden. Das sagt man da in der technischen Sprache und Mechanikersprache. Der Reifen muss ausgewuchtet werden. Und dann muss es dann montiert werden. Ausgewuchtet. Sind die Gewichte in deinem Leben richtig verteilt? Sind die Prioritäten richtig gesetzt? Das ist Auswuchten. Und dann muss man mal ein paar hundert Gramm da dazu setzen und da ein bisschen was wegnehmen. Ausgewuchtet. Man lebt gut, wenn die Mitte da ist. Wenn der Mensch in der Mitte ist und Gott in der Mitte ist und sich so, so wie es ist, dass es alles so in dem Leben funktioniert und ist. Nur so können wir uns bewegen und so, nur so können wir auch etwas bewegen, wenn die Mitte da ist. Aber sonst sagst du, dann denk dran, ruppelst und kommst gar nicht vom Fleck. Die Liebe Gottes, das ist die Mitte des Heils. Die Liebe Gottes. Gott hat uns so sehr geliebt. Und die Liebe Gottes muss ich nicht verdienen. Durch gar nichts. Die ist da. Gott liebt mich. Gott liebt dich. Offenbarung Kapitel 1, 13. Da sehen wir Jesus mitten unter den sieben Leuchtern, mitten in der Gemeinde. Denn der ist da. In der Gemeinde. Oder Lukas 24, 36. Der Auferstandene trat in ihre Mitte. Plötzlich ist er da, der Mittelpunkt. Weißt du, vorher reden sie und jammern sie und klagen und beschweren sich und schimpfen aufeinander. Petrus hätte es bloß besser aufpassen sollen. Oder wenn wir den Judas nicht gehabt hätten, wären wir gar nicht so weit gekommen. Und plötzlich steht Jesus in der Mitte. Und wenn Jesus in der Mitte in der Gemeinde ist, gibt es keinen Stress. Aber es gibt Stress und Ärger und Spannungen und Probleme, wenn Jesus nicht in der Mitte der Gemeinde ist, nicht in der Mitte der Familie, nicht in der Mitte unserer Persönlichkeit ist. Da gibt es Spannungen und Reibungen. Dann kommen wir immer wieder, bei gewissen Rhythmus, bei gewisser Umdrehung kommen wir immer, stoßen wir wieder an und sind irgendwo verärgert und beleidigt und was auch immer ist. Guck mal, Gott hat Israel mittendrin in den Völkern gesetzt. Jetzt, da ist Europa, da ist Asien, da ist Afrika, mitten in der Kontinente hat Gott Israel gesetzt, in der Mitte der Völker der Nationen. Und das ist was das Land, das Gott zeigen wollte dem Abraham, das Land in der Mitte. Jesus in der Mitte. Die Bibel zeigt uns, wie Gott einfach alles so fixiert, Sonne und die Erde, alles kreist um die Sonne und der Mond kreist um die Erde. Das ist alles wunderbar geregelt. Und das bestimmt dann Tag und Nacht den Rhythmus. Vielleicht sagst du, mein Leben ist so unrhythmisch, so chaotisch, so durcheinander. Frag, ist die Mitte richtig eingestellt? Ist die Mitte richtig eingestellt? Wenn es in unserer Mitte gut geht, geht es den Menschen, ganzen Menschen gut. Und das wäre der Seele jetzt in dieser Sache. Alles muss sich um den Herrn kreisen. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzer Seele, von ganzen Kräften, von ganzem Gemüte, von allem, was in dir ist. Einfach den Herrn lieben. Es muss alles um Gott kreisen. Die Gedanken morgens, wenn ich aufstehe, abends, wenn ich zu Bett gehe, alles kreist um diese eine Mitte. Wenn die Mitte gesegnet ist, ist alles gesegnet. Wenn die Mitte richtig ist, stark ist, ist alles stark und korrekt und in Ordnung. Die Mitte ist es, was Gleichgewicht verschafft. Und Paulus sagt, das ist gewisslich wahr und teures, wertes Wort, dass Christus Jesus gekommen ist in diese Welt, Sünder zu retten. Du musst zuerst mal begreifen, Jesus kam, um Sünder zu retten, nicht um Heilige. Sünder, so wie du und wie ich, wie wir sind. Aber sind wir Sünder überhaupt? Haben wir überhaupt Sündenbewusstsein? Denkst du, dass du ein Sünder bist oder denkst du, dass du schon als Heiliger zur Welt kamst? Ich mache nie was falsch. Engel haben gesagt, und du sollst ihn Jesus nennen, und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Dämonen fahren aus, wenn der Name Jesus erklingt. Also, die haben Angst und zittern. Und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Gott ist gegenwärtig, wenn der Name Jesus ausgesprochen wird. Und wie verbreitet ist der Name Jesus in deinem Leben? Wie populär ist Jesus in deinem Leben? Die Teufel haben Angst vor Jesus, weil er die Mitte ist. Die Mitte der ganzen Heilsgeschichte. Die ganze Welt hat gewartet bis auf diesen Tag X, bis der Vater den Sohn sandte. Und jetzt ist er der Herr. Alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Nicht der Cäsar, nicht der Juden-Messias, den haben sie gekreuzigt. Weißt du, der Herr, der vor dem sich alles beugen muss, er ist die Mitte. Und alle Augen schauen auf ihn und alle erwarten ihn und ob die jetzt so oder so das sagen oder nennen die Dinge. Alle Knie müssen sich beugen. Er ist der Herr der ganzen Menschheit. Das ist der Herr. Gott hat ihn zum Zentrum gesetzt. Und Petrus predigt den Juden, Jesus, der in diese Welt kam, selig zu machen. Er ist die Mitte der Heilsgeschichte, nicht irgendwelche Opfer und nicht der Tempel und nicht der Priester. Obwohl der Priester damals die ganze Zeremonie machte, aber da war nicht der Mittelpunkt, es war nur so eine Randfigur, ein Schauspieler in aller Liebe. Jesus, er ist der hohe Priester, er ist das Lamm, er ist das Opfer, er ist alles eins in allem. Im Zentrum des Evangeliums steht einer, und das ist die Person Jesu. Und die Welt will Jesus nicht mehr haben. Und deshalb ist die Welt so chaotisch. Denn der Name Jesus ist ein Programm. Und deshalb geht es so falsch. Die Menschen sind falsch programmiert. Wenn sie Jesus einsetzen würden und Jesus eintippen würden, dann würde ganz was anderes rauskommen aus ihrem Leben. Jesus, der Heiland, der Retter, der Erlöser. Gottes Antwort auf die Probleme der Menschheit war Jesus. Und das war die letzte Antwort Gottes, die letzte Reaktion Gottes. Nehmt meinen Sohn. Man kann alle Weisen dieser Welt von A bis Z lesen und man bleibt trotzdem ein Blindgänger, wenn man Jesus nicht gefunden hat. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Die Mitte des christlichen Glaubens. Eigentlich führt an Jesus kein Weg vorbei. Auch der Moslem, auch der Buddhist, auch der Hindu, auch der Atheist. Jeder muss an Jesus mal vorbei. Alle Knie werden sich beugen. Alle. Sie müssen an Jesus vorbei. Der Jude muss an Jesus vorbei. Die werden sehen, in wen sie gestochen haben. Der Katholik muss an Jesus vorbei. Der Protestant muss an Jesus vorbei. Der Pfingstler muss an Jesus vorbei. Wir müssen alle an Jesus vorbei. Der Materialist, der Kapitalist, der Bettler, sie müssen alle an Jesus vorbei. Paulus sagt, Jesus ist gekommen in diese Welt, um Sünder selig zu machen. Stell mal vor, deshalb kam Jesus aus einer anderen Welt in unsere Welt. Er brachte die Antwort der Ewigkeit und er bringt uns eigentlich die Einladung und sagt, kommt zum Himmel, kommt nach Hause, kommt in das Reich meines Vaters. Er hat uns die Einladung rübergebracht. Kommen müssen wir natürlich selber. Aber er hat die Einladung gebracht, die Eintrittskarte mit dabei. Also mit Vorzeigen von dieser Karte, von dieser Einladung, von dem Bekenntnis des Glaubens, bist du eingeladen zur Hochzeit des Lammes. Wenn ich manchmal durch Israel reise, weißt du, da in Israel, da wimmelt es nur von Andenkenladen. Souvenirs, da kommen sie, überfallen einen und überstürmen, kauf da, kauf da, kauf da. Die, wo da mitgereist sind, die wissen das. Aber mir geht es nicht um Andenken. Mir geht es um die Tatsache, hier, und die meisten Plätze, wo ich war, ich kann das gelobte Land, die schon aus dem FF beschreiben. Und ich kann manchmal das Land, die Leute besser führen, wie mancher Guide. Aber weil ich das Land sehr gut kenne, vom Wort Gottes und von den vielen Besuchen und so weiter. Ja, dann kann ich nur sagen, hier ungefähr, hier könnte das passiert sein. Aber die Orte genau, Emmaus gibt's nicht mehr, das Dorf. Oder viele andere Orte. Wo war jetzt genau, wo ist das passiert? Wo ist Jesus zur Welt gekommen? Bethlehem. Aber war das da, wo diese Kathedrale, diese Kirche ist? Oder wo ist er gekreuzigt worden? In der Grabeskirche da irgendwo, dass er dort liegt? Nein, weder noch. Aber in dem Land bin ich, da habe ich die Atmosphäre. Hier in diesem Land ist Jesus mal gepilgert. Mein Erlöser, mein Heiland, mein Retter. Er ist mal hier gewesen. Und dann habe ich manchmal so das Gefühl, ich kann mit dem lieben Gott ohne Vorwahl sprechen. Kann ich so direkt mit dem Heiland reden und sagen, Herr Jesus, wie schön, du bist auch hier gewesen. Und als ich mal in verschiedenen Plätzen war oder jetzt in der Israel-Ebene, dann habe ich meinen Leuten gesagt, wer dabei war, nehmt mal eure Hand und nehmt die Erde. Diese Erde ist blutgetränkt. Wie viel alle Feldherren, ob Napoleon oder Caesar oder irgendwie Pharaonen, sie alle sind hier durchgegangen und haben gekämpft an dieser Stelle. Und hier wird auch die letzte Schlacht stattfinden, dieses Harmagedon, wo dann alle Völker versammelt sein werden. Du erlebst hautnah Gottes Wirken und Gottes Reden in diesem Land. Das ist nicht schön. Gott hat genau dieses Land platziert, mitten unter der Kontinente. Von jeder Richtung kannst du kommen. Von Europa, von Asien, von Afrika. Da ist Platz für jeden. Nur die Leute zanken sich und streiten sich und so weiter. Aber das ist ein anderes Problem. Hier ist er gestorben. Hier ist er auferstanden. Ob jetzt in dem Gartengrab, wo jetzt man vermutet und sagt, da war das Grab Jesu, war nicht das Grab Jesu, brauchst gar nicht glauben, weil es schon zu lange her. Und es kannst auch gar nicht mehr identifizieren. Aber in so einem Garten wurde er begraben. Im Garten Gethsemane, gute Tempelplatz, das kann man noch festhalten. Diese Dinge sind real und es hat sich nicht groß verändert. Von hier aus, vom Ölberg, ist er in den Himmel gefahren. Das ist schon ergreifend, von hier aus. Und auf diesem Ölberg wird er wiederkommen und seine Füße auf dem Ölberg setzen und ihn werden sehen, alle Augen. Fantastisch. Aber wozu ist er gekommen? Um eine Schau zu machen, um Andenkenindustrie anzukurbeln, ein bisschen Souvenirindustrie. Nein, er ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Und das ist der wahre Grund. für das Evangelium. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Eigentlich heißt es nicht, geht hin und predigt das Evangelium. Da heißt es von den Christen, und sie gingen hin und sie plauderten von Jesus. Sie erzählt an allen Orten, in der Kneipe nebenan, in der Snackbar, da unterwegs, am Pferdewagen oder in der Kutsche. Alles passiert. Am Schiff, am Boot, unterwegs. Die Leute sind viel gewandert. Früher gab es keine Autos. So und so weiter. Unterwegs, sie plauderten. Und weißt du, was plaudern ist? Nicht anpredigen, sondern erzählen. Ja, bist du der Einzige, der nicht weiß, was hier passiert ist in den letzten Tagen? Die Emmaus-Jünger, sie plauderten. Sie haben mit Jesus geplaudert und über Jesus geplaudert. Sie plauderten. Und der Herr wirkte durch mitfolgende Zeichen. Er ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Weißt du, die Menschen müssen manchmal spielen und im Spiel entdecken sie die Wahrheit. Die Mitte des Lebens. Und deshalb ist es gekommen, dass wir uns als Sünder begreifen. Der Heilige kommt auf diese unheilige Erde und ist sehr dreckig. Diese Erde ist sehr verdorben. Diese Erde ist so verkehrt. Wir erleben die Revolution unseres Lebens, wenn wir uns als Sünder begreifen. Ich bin verloren, aber er ist meine Rettung. Meine Rettung, mein Rettungsring. Er ist die Antwort für meine Fragen. Gut, was ist Sünde und was ist das? Das nehmen wir in unserer Bibelschule durch. Aber diese Ursünde ist es, was uns von dem Ursegen abhält. Die Ursünde. Und das ist Rebellion gegen Gott. Und wenn die Ursünde weg ist, dann bist du Kind Gottes. Auch wenn du nachher sündigst. Die Ursünde ist, was uns von Gott trennt. Die Ursünde. Und Jesus kam, um uns Sünder selig zu machen, uns von der Ursünde zu erlösen. Und das andere, nicht mehr zu sündigen, ist dein und mein Geschäft. Die Sünde zu lassen, die Sünde zu vermeiden, das ist dann mein Geschäft. Aber wenn du nicht mehr unter der Ursünde lebst, dann hast du auch gar keine Lust mehr zu sündigen, keinen Appetit darauf. Diese Ursünde, der Herr erlöst uns von der Ursünde. Und dann bist du ja kein Gefangener mehr, kein Sklave mehr. Du bist jetzt nicht mehr in Unsegen, unter dem Urfluch, wenn ich das Wort Ur nehme. Dann bist du nicht mehr sündig, als unser sagt, ja, wir sind verdorben, wir haben keine Hoffnung. Du bist einer, der eine Hoffnung hat. Jesus kam in diese Welt. Und deshalb schreibt auch Paulus irgendwo, wir sind nicht ohne Gott jetzt. Und wir sind nicht ohne Hoffnung. Das waren wir einmal, aber jetzt nicht mehr. Wenn ich dran denke, wir Menschen, wir wollen nie uns Sünder nennen. Und Paulus sagt, ich bin der vornehmste Sünder. Wir wollen immer gleich Heilige sein oder Anständige oder Brave. Und wenn wir schon uns schlecht geht, ja, die sind schuld, meine Eltern, meine Erziehung, meine Gemeinde, mein Pastor, meine Kirche und so weiter. Nein, ich bin ein Sünder. Das ist der Schlüssel. Die Mitte des christlichen Glaubens. Es beginnt mit der Erkenntnis, ich bin verloren. Ich gehe in die Hölle. Wenn es als Hölle als solches, diese Definition so nimmst. Ich gehe in die Gottesferne. Das ist also Hölle. Und selbst dann, wenn du nichts falsch gemacht hättest, gehst du trotzdem in die Hölle, weil du unter der Sünde bist, unter der Ursünde. Weil wir alle so geboren sind, und das ist nicht die Umwelt schuld, und das ist nicht die Gesellschaft schuld, das ist einfach von Geburt aus. Du heißt Matthäus, und du bist Matthäus, und du bleibst Matthäus, und du stirbst aus Matthäus. Es sei denn, dich adoptiert jemand. Und dann hast du einen anderen Namen. Dann bist du Kind Gottes. Der Mensch ist selber verantwortlich, wie es mit ihm weitergeht, nachdem er da ist als Sünder und sich dessen bewusst ist. Weißt du, das ist nicht schön, Sünder genannt zu werden, aber wir sind es. Wenn man kein Sünder ist, dann braucht man auch keinen Retter, keinen Heiland, keinen Erlöser, keinen Arzt. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, nur die Kranken. Sünde ist nicht irgendwelche moralische Defekte haben, also bin ein bisschen schief oder krumm oder was weiß ich, Puckel. Nein, Sünde ist auch nicht, ich mache etwas falsch. Sünde ist von Geburt aus, ich stamme von diesem Stamm ab. Von dieser Rasse. Bin in der Leprastation geboren und da komme ich nicht mehr raus. Es sei denn, mich holt jemand raus. Und die Ursünde ist die Ablehnung Jesu. Das war bei den Juden so. Die Juden waren brave Leute, anständige Leute. Die Pharisäer, wie anständig die waren. Aber die begehen sogar die Todsünde. Weil sie Jesus nicht haben wollen. Immer weniger Menschen begreifen das, dass nur das das Urproblem ist, dass man Jesus ablehnt. Ich will mit Jesus nichts zu tun haben. Deshalb, weißt du, die Leute glauben an Gott. Die meisten Leute, alle. Moslems, Katholiken, Protestanten, Christen, Faschisten, alle. Die glauben alle, sogar die Faschisten. Also hier Nazi, der deutscher Glaube, deutsches Christentum. Die haben an Gott geglaubt. Aber was sie nicht wollten, Jesus. Jesus wollten nicht. Die Welt will Jesus nicht haben. Und an Jesus scheiden sich die Geister. Und wir bleiben Verdammte, Dämonen beherrschen uns und so weiter, weil wir Jesus nicht wollen. Sünde ist nicht irgendwo ein Schönheitsfehler, so ein Pickelchen oder Muttermal oder sowas. Weißt du, Sünde, das ist nicht, sondern einfach, ich gehe in die falsche Richtung. Ich lebe falsch. Und der Heilige Geist muss mir die Augen öffnen. Ich kann selber nicht drauf kommen, weil ich sehe das gar nicht. Ich beurteile das gar nicht. Ich fasse es gar nicht. Das muss mir der Heilige Geist zeigen. Ich bin auf dem falschen Dampfer. Wer sich als Sünder erkennt, der bekommt Selbsterkenntnis, schlägt an die Brust. Mein Leben, um Himmels Willen, ist eine Wohnung der Dämonen. Und das ist es. Und dann fängt er an, sein Leben aufzuräumen. Und das rauszuschmeißen, das rauszuschmeißen. Den ganzen Schmutz, was sich so in den letzten 50, 60 Jahren angesammelt hat. Viele denken, sie sind gut, wenn sie nur ihre Pflicht erfüllen. Ja, ich tue niemandem was zu Leide. Auch die pflichtbewussten Menschen sind Sünder, sind verloren. Ich denke nur an den Sohn, der zu Hause blieb. Vater, ich tue alles, was du sagst. Aber der war verloren, der Kerl. Die Bibel sagt, dass niemand, der Gute, niemand vor Gott kann bestehen, nicht mal einer. Keiner tut Gutes. Sie machen alle das Verkehrte, das Falsche. Deshalb glaube nicht, dass deine Pflichten dich erlösen, sondern nur einer kann dich erlösen, das ist Jesus Christus. Wir kommen immer auf den gleichen Punkt. Jesus, der Sohn Gottes. Auch wenn du deine gesellschaftlichen, familiären, finanziellen Pflichten erfüllst, der Mensch ist von Grund auf krank, von Grund auf verdorben. Auch wenn er alle Pflichten erfüllt, macht er doch was falsch. Weil sie nicht das tun wollen, was Gott will, dass man tut. Und was ist, was Gott will? Nimm meinen Sohn. Nehmt meinen Sohn an. Wer ihn aufnimmt, dann musst du nicht groß die Pflichten erfüllen. Du wirst nachher die Pflichten erfüllen. Aber du hast die Pflicht deines Lebens erfüllt. Wenn du nur anständig gelebt hast, immer deine Pflicht erfüllt hast, niemand erschossen, niemand umgebracht, niemand was geklaut und so weiter, dein Vaterland verteidigt und für das Recht gekämpft, gehst trotzdem verloren. Trotz der Pflichterfüllung. Die einzige Pflicht, die wir haben als Menschen ist, nehmt ihn an. Nehmt ihn an. Verstehst du, um was es geht? Nicht sauber zu sein. Du kannst der größte Schmutzfink sein. Du musst ihn annehmen. Das ist deine Erlösung. Gerecht zu werden, das ist unsere Aufgabe, und zwar nur durch ihn, nicht durch Opfer, nicht durch irgendwelche Leistung. Du könntest tausende von Ochsen schlachten und Opfer bringen, so wie der Salomo, du würdest nicht erlöst werden. Nur einer erlöst, das ist Jesus Christus. Also, deine Pflichterfüllungen retten dich nicht, auch wenn du alle Pflichten tust und perfekt alles machst. Ihn anzunehmen. Gott gab ihn und Gott kann nicht mehr geben als ihn. Und wie viele ihn annahmen? Die Ignoranz. Wenn Menschen ihn nicht annehmen, sie ignorieren Gott, beleidigen Gott. Das ist die größte Frechheit eigentlich. Wollen wir nicht. Nein. Jesus nicht. Alles wollen wir, aber Jesus wollen wir nicht. Schau sie runter. Das ist die größte Frechheit, Jesus abzulehnen, den Sohn Gottes. Und das ist ein Stück Stolz und Arroganz. Und das ist die Ursünde wieder. Jesus abzulehnen. Ich will das nicht, was Gott gibt. Ich will meine eigene Religion. Ich will nach meiner Fasson selig werden. Du kannst nicht nach deiner Fasson selig werden. Das macht der Teufel. Er will. Und das war die Ursünde überhaupt. Verstehst du, was Sünde ist? Jesus, das, die Gabe Gottes abzulehnen. Und weißt du, wie Gott schmerzt, wenn man seinen Sohn ihn ablehnt, das Liebste, was er uns gegeben hat, ablehnt? Das tut Gott leid. Wenn du seinen Sohn verschmähst, du kannst froh sein. Und wir können hier als Gemeinde froh sein, dass der Heilige Geist uns überzeugt hat. Ich brauche Jesus. Komm, Herr Jesus, in mein Leben. Er hat uns die Augen für Jesus geöffnet, auch wenn wir noch nicht alles sehen und alles kapieren und alles begreifen. Aber wir haben Jesus angenommen. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden? Du durftest Jesus annehmen. Du hast deinen Retter angenommen. Das ist eine gewaltige Gnade. Jesus als deinen persönlichen Heiland zu haben, mit Jesus sich unterhalten, mit Jesus Kontakt aufnehmen. Das ist ein gewaltiges Wunder für mich, wenn Menschen Jesus begreifen. Du musst nicht alles begreifen. Weißt du, du musst kein Theologe sein. Wenn ein Mensch sich erkennt als Sünder und wenn er merkt, ich brauche Jesus, hat er alles begriffen. Die ganze Erlösung begriffen. Und dann kann Gott weitermachen. Und Gott macht dann weiter. Wenn du diese Erkenntnis hast, Selbsterkenntnis, Sündenerkenntnis, Gotteserkenntnis. Und dann fängst du an, weiter und weiter dich zu entwickeln. Dann kann Gott dich zum neuen Leben erwecken. Dann kann er mehr wirken in deinem Leben. Also wer Jesus begreift, kommt aus der Hölle raus, aus der Gottesferne, ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, hat das Ewige, das Göttliche begriffen, wenn er Jesus begreift. Ich kenne also Bewegungen, die glauben an göttliche Heilung. Da der Bruno Gröning-Kreis und so weiter, die haben auch, der Gott macht das alles. Aber was ist dann als Endergebnis gewesen? Aber Jesus wollen wir nicht. Verstehst? Die wollen alles, bloß Jesus nicht. Weißt du, die wollen Heilung, die wollen Befreiung, aber Jesus nicht. Die Juden wollen auch alles haben, den Messias, aber sie wollten Jesus nicht haben, so wie Gott ihn geschickt hat. Erst wenn der Mensch seine menschliche Pflicht erfüllt vor Gott, und das ist Jesus aufzunehmen, wird aus dem Sünder ein Heiliger. Zack, und das Wunder ist passiert. Und ich bin Gott dankbar, dass er mir die Augen geöffnet hat, dass ich die Botschaft begriffen habe. Als der Evangelist mir schrieb, bekenne dem Herrn Jesus deine Sünden, dann habe ich dem ganz frech zurückgeschrieben, gleich prompt, umgehend. Was glauben Sie, ich bin kein Sünder. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, gehen Sie ins Gebet und fragen Sie Gott und so weiter. Und dann lesen Sie die Bibel. Oder hat mir das Neue Testament geschickt. Lesen Sie die Bibel. Und was kann ein Mensch mit 18, 19, 20 Jahren an dummen, großen Verbrechen anschauen? Gut, der kann einiges. Aber so schlimme Sünde war ich gar nicht. Ich bin gar nicht mehr als Sünder vorgekommen. Und dann lese ich da in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, selig sind die reines Herzen sind, sie werden Gott schauen. Und das hat er noch unterstrichen, der Evangelist. Das sollte ich auch lesen, dass es mir gleich auffällt. Und selig sind die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Dann lese ich, dann denke ich, reines Herz. Na, so rein bin ich auch wieder nicht. Gestohlen habe ich auch wenn es bei meiner Mutter nur Bonbons waren. Und Verbotenes. Ich habe so viel Verbotenes getan. Ich habe wirklich Lust und Freude gehabt, immer über Verbote mich hinwegzusetzen. Also, das könnte vielleicht sein. Und dann habe ich geschrieben, also ich komme mir immer noch nicht als Sünder vor. Es gab also Korrespondenz hin und her, als dass ich immer noch nicht als Sünder vorkomme. Dann schrieb er mir, schreiben Sie alles auf, was Sie in Ihrem Leben falsch gemacht haben. Naja, gut, habe mir so ein dünnes Heft gekauft. Nicht viel, habe gedacht, ich bin kein großer Sünder. Aber dann fing ich an, 3 Wochen lang habe ich daran gearbeitet und nach einer Woche ist das Heft so voll gewesen, was habe ich alles falsch gemacht? Abgeschrieben, gelogen, geschwindelt, was vorgespielt und so weiter, was gar nicht wahr war. Und so Sachen aufgeschrieben, ganz konkrete Sachen in meinem Leben, was mir so plötzlich hochgekommen sind. Schreiben Sie auf. Und dann muss ich noch ein zweites Heft kaufen. Und dann kommt er und dann habe ich gesagt, ich habe eine ganze Menge, also ich habe 2 Hefte schon an Fehler, die ich begangen habe. Was soll ich jetzt machen? Jetzt lesen Sie das alles laut dem lieben Gott vor und sagen Sie, er soll Ihnen die Sünden vergeben. Und dann habe ich Krawatte angezogen, ich habe sonst nicht Krawatte getragen. Ich habe gedacht, wenn ich zum Herrgott gehe, dann muss ich anständig angezogen sein. Dann stand ich in meinem Zimmer, Tür zugemacht und Schlüsselloch zugestopft, dass niemand hört und sagt, lieber Gott, und jetzt möchte ich dir alle meine Sünden bekennen. Und dann angefangen zu lesen und zu lesen. Das ist zu viel gewesen. Aber habe vorgelesen. Und habe ich gedacht, Herr, was soll ich mit diesem machen? Hoffentlich kriegt meine Mutter das nicht in der Hände, meine Geschwister nicht in der Hände. Hoffentlich kriegt das keiner in der Hände. Und dann, wir haben dann so Badeofen gehabt. Und dann, als der Ofen angemacht wurde, habe ich schnell als erstes versucht zu verbrennen. Und zu meinem Unglück, das brannte gar nicht so schnell. Dann muss ich zerreißen noch stückweise, dass es wirklich verbrennt und nicht, dass mein Vater noch das aus dem Ofen rausholt und sagt, was verbrennst du da? Meine Sünden. Du, und als diese Sünden verbrannt waren und so weiter, ich war so frei und dann habe ich gesagt, dem Evangelisten geschrieben und dann schrieb er zurück, wer seine Sünde bekennt und lässt, dem wird es gelingen, wer es nicht und so weiter. Und ich habe gewusst, ich habe es losgelassen, ich habe es verbrannt, ich habe mich gelöst und das war meine Bekehrung. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis haben und dann erst Kinder Gottes werden. Nicht nur die Handstärke, wer möchte Jesus, alle wollen Jesus haben vielleicht, aber du musst Hausaufgabe gemacht oder Hausarbeit gemacht werden. So. Also von mir aus wäre ich das nicht fähig gewesen. Zuerst habe ich immer gestritten und widersprochen und so weiter. Aber dann habe ich die Einsicht bekommen, ja, da sind Fehler. Da ist einiges in deinem Leben passiert. Da ist nicht alles in Ordnung, wie es hätte sein sollen. Und dann Jesus. Und so bin ich Kind Gottes geworden. So simpel, so einfach. Also aber eine gewisse Aufarbeitung der Geschichte, der Lebensgeschichte. Ich wusste, jetzt nachher später, Jesus hat mir meine Sünden vergeben. Und ich, wenn mich heute jemand fragt im Traum oder im Schlaf, bist du Kind Gottes, bist du gerettet, hast du Sündenvergebung, muss ich sagen, ja. Und ich habe dann einen Fall gehabt, dann bin ich in eine Sekte, in unserer Nähe war eine Sekte, Gemeinde oder ja eine verrückte Gruppe. Und die missionierten auf der Straße, möchtest du wissen, was der liebe Gott über dich denkt, was Gott über dich sagt. Und der missioniert fleißig und einige Leute von meiner Gemeinde in Heilbronn sind dorthin gegangen. Auch habe ich gedacht, ich muss die Leute auch kennenlernen, denn ich muss die Leute irgendwie warnen vor diesen Leuten. Ich muss aber genau mich informieren, was sind so die Hintergründe oder was machen die. Und dann komme ich rein. Ich habe gesagt, zu Sekten gehe ich nicht allein, da nehme ich noch einen Zeugen mit, habe ich jemanden mitgenommen und dann war eine große Versammlung und der Prophet fing an zu weissagen und den Leuten die Sünden so aufzulisten, was die Sünde im Leben eines Menschen sein kann. Und dann stand er da und ich sage dir, und ich sage dir, und ich sage dir, was der mir alles gesagt hat. Also wir saßen so, beide war hinten, der kam bis zu uns runter und so dieser Prophet. Und ich sage dir, fast eine Stunde hat er da was mir alles gesagt. Ich war bleich. Das hat gestimmt. Die Hälfte davon hat gestimmt. Die Hälfte davon. Und als wir nach Hause, wir gingen nach Hause und wir sprachen kaum. Wir waren beide bleich. Aber wir waren beide Christen. Ich war geistgetauft, ich war Pastor, ich war ordiniert. Also ich diente Gott. 3 Tage wusste ich nicht, sind die richtig, bin ich falsch, sind die richtig. Stell dir mal vor, wenn dir jemand knallhart, und zwar nicht so larifari Sachen, sondern sehr präzise Dinge auf den Kopf wirft. Und es waren so präzise, zum Beispiel hat er gesagt, und du bist ein Angeber, du bist stolz. Du bist als junger Mann über einen deutschen Fluss geschwommen und man musste dich nachher mit dem Angelhaken rausholen. Also, das konnte ich nicht gewesen sein. Im deutschen Fluss und so weiter, junger Mann. Und das muss der andere, der ältere Bruder, der mit mir dabei war. Ich sag, bist du in solch einer Situation gewesen? Ja, der hat eine Wette gemacht. Er ist über den Rhein geschwommen und kam in Strudel und man musste, Wasserwacht musste ihn rausholen. Also waren solche präzise Sachen waren das. Jetzt habe ich gedacht, ich weiß nicht mehr, was ist richtig und was falsch. Weißt du, der Teufel versucht dich nicht gleich sofort, aber nach einer Weile zu verunsichern. Sind dir wirklich deine Sünden zu vergeben? Sind sie wirklich? Hast du wirklich Heilsgewissheit? Und ich habe dann einen Fall gehabt mit dem Gericht. Ich habe meine Kirchensteuer nicht gezahlt. Ich war noch nie in einer Kirche, mein Leben lang nicht in einer Kirche, aber der Staat wollte Kirchensteuer von mir haben. Und ich habe gesagt, nee, zahle ich nicht. Und dann ließ ich den Gerichtsvollzieher kommen. Und der Gerichtsvollzieher stand an der Tür. Meine Frau wollte nichts mit dem Gericht zu tun haben. Die hat es überwiesen versehentlich, also ich wusste es nicht. Und so weiter. Und dann steht er vor der Tür, will mich fänden oder verfänden. Dann oder suchen, was er da verfänden könnte. Dann sagt meine Frau, wir haben schon überwiesen. Also diese Forderung. Und dann gibt sie mir auch die Quittung. Und dann habe ich gesagt, ja, Herr, du zahlst deine Rechnung nur einmal. Und dann ist er gegangen. Und das war für mich eine erlösende Antwort in dieser Phase, wie Gott manchmal Dinge benutzt, menschliche Dinge, alltägliche Dinge benutzt. Ich zahle nur einmal meine Rechnung. Und das eine Mal war, Jesus hat mir meine Sünden gebüßt und meine Sünden ans Kreuz hinaufgetragen. Das ist bezahlt und ich zahle nicht noch einmal. Ich habe meine Sünden ihm bekannt und ich zahle nicht noch einmal. Und ich muss nicht jetzt in die Gemeinde dort in der Gruppe rennen und meine Sünden bekennen. Mir sind meine Sünden vergeben. Und seitdem weiß ich, nicht nur 100%, gibt's nicht, aber 1000%, dass meine Sünden mir vergeben sind. Jetzt können Leute sagen, prophezeien und weissagen und so weiter. Ich bin von jedem Fluch erlöst durch Jesus Christus. Ich muss nicht jede Woche neu erlöst werden. Wir müssen die Dämonen nicht ausgetrieben werden. Die sind fort. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Weißt du, manche Leute brauchen jede Woche Befreiung, jede Woche Erlösung, jede Woche das. Wenn du das einmal richtig gemacht hast, brauchst du es nicht. Aber die meisten haben es nicht richtig gemacht. Das ist das Problem. Nicht gründlich genug, nicht tiefschürfend genug. Wer Jesus berührt und von Jesus berührt worden ist, der ist im Ursegen plötzlich. In diesem Zentrum des Glaubens. Bei Jesus wird es plötzlich positiv gemacht. Das Evangelium ist eine gute Nachricht. Ich bin erlöst. Halleluja. Zu begreifen, dass man ein Sünder ist und dass die Erlösung ein Werk des Heiligen Geistes ist und das nicht von mir ist, das war das Große beim Apostel Paulus hier. Wenn ich lese, ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und treu gerecht geachtet hat und gesetzt in das Amt, der ich zuvor ein Lästerer war und ein Verfolger und ein Schmäher. Und jetzt habe ich Barmherzigkeit erfahren. Er hat mich stark gemacht. Er ist es. Gott erlaubt Krisen, Erschütterungen, damit dein Glaube fest wird. Die Kraft des Heiligen Geistes, wenn du das einmal erlebt hast, er hat mich stark gemacht. Das Evangelium ist Dynamik. Weißt du, das ist Energie, Power. Er denkt immer an die Damaskusstunde, was ist da passiert? Wie ist Gott mir begegnet? Da ist die Kraft Gottes, da ist er mit der Kraft Gottes in Berührung gekommen. Und lass dich abwaschen deine Sünden, lass dich taufen und so weiter. Als der Herr ihm begegnet, ich bin Jesus, den du verfolgst, das muss ihn erschüttert haben. Er ist mit der Gotteskraft in Berührung gekommen. Und dann, der Herr hat mich gesandt, kommt der Ananias, dass du wieder sehend wirst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Der Herr hat mich gesandt. Plötzlich, man kommt mit der Kraft Gottes in Berührung. Plötzlich erfährst du die Wahrheit, plötzlich gehen dir die Augen auf, plötzlich fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Und wer der Herr ist, und von dem einen Moment zum anderen, da musst du nicht lang studieren und große Dinge da irgendwie was durchexistieren. Nein, wenn der Herr dich berührt, zack, bist du da. Da gibt's plötzlich Zeugnis. Kannst gar nicht mehr anders. Die Kraft des Herrn ist es, was dich stark macht. Und dann geht der Saul von Tarsus zu seinem Vorgesetzten und sagt, da habt ihr die ganzen Papiere, macht was ihr wollt. Ich bin nicht mehr kein KGB-Mitglied mehr. Oder Judensekte, oder also irgendein Agent des Judaismus. Nein, ich diene jetzt Jesus. Du bist so verrückt. Und die Leute, sogar die Christen, konnten es nicht fassen. Die haben gedacht, da stimmt was nicht bei dem. Das ist so ein Schläfer, der da uns eingeschleust wird. Oder so ein verborgener Spion. Ab heute könnt ihr mit mir nicht mehr rechnen. Wenn du Jesus begegnet bist, kann die Welt ab heute mit dir nicht mehr rechnen. Da traut dir natürlich niemand mehr, aber das ist egal. Du hast jetzt die Mitte gefunden. Christus, das Zentrum vom Apostel Paulus. Und aus diesem Verfolger wurde der größte Missionar aller Zeiten. Und du siehst, was er alles getan hat. Wenn die Mitte in unserem Leben nicht stimmt, nützt die ganze Berufung nicht oder die ganzen guten Vorsätze nicht, die ganzen Bekenntnisse. Das alles ist nur Theater, was du machst, wenn die Mitte nicht stimmt. Die Mitte in unserem Leben muss stimmen. Jesus Christus, die Mitte. Und weißt du, da nützen die schönen Augen nicht und das freundliche Lächeln nicht. Nützt nichts. Weißt du, wir können alles aufsetzen. Da nützen auch die frommen Klamotten nicht. Die Mitte. Und das ist, wo die Kraft Gottes dich berührt, wo Gott dich verwandelt. Er hat mich stark gemacht. Weißt du, er ist plötzlich ein anderer Mensch geworden, gar nicht mehr derselbe. Plötzlich ist Jesus der Mittelpunkt seines Denkens, den er so gehasst hat und sogar andere gezwungen hat zu lästern. Sag Jesus ab und du kannst gehen. Wenn du Jesus nicht absagst und, weißt du, zu lästern, das heißt, er hat sie so gequält, die Christen, dass sie gelästert haben, dass sie aufgegeben haben, ich kann nicht mehr. So unter Wasser gehalten womöglich, verstehst du? Oder was auch immer. Er hat mich treu geachtet. Jetzt, vorher habe ich die alle zerstreut und jetzt sammle ich sie alle. Sie treu geachtet. Was würdest du von einer OP-Schwester denken, wenn das Krankenhaus ausschreiben würde, wir suchen eine treue OP-Schwester? Treu geachtet. Weißt du, die OP-Schwester muss ihr Handwerk verstehen. Die muss sich auskennen und sie muss, und so weiter. Treu. Weißt du, wir suchen unter treu, wir verstehen ganz was anderes. Gott hat mich treu geachtet in mein Amt gesetzt. Ich erfülle jetzt seinen Auftrag, seinen Willen, ich diene jetzt ihm, ich lebe jetzt für ihn, ich lebe nicht mehr für mich. Ich bin kein Ichling. Das ist so Mensch, so ich, nur für mich. Und da siehst, jetzt hörst du den Pharisäer, ich danke Gott, ich bin aus dem Stamm Benjamin, ich bin beim Pharisäer von Pharisäer, ich diene Gott von Jugend auf, halte die Gebote, alles. Ein Ichling. Aber dann kam die Damaskusstunde. Weißt du, und dann zerbricht er vor Gott und dann holt Gott ihn und Gott gebraucht ihn, vertraut ihm was. Weißt du, und das ist so einem Verbrecher wie Saul von Tarsus, vertraut Gott seinen Sohn, seine Offenbarung, seinen Willen, seinen Plan. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Kannst du es vorstellen? Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und er ist treu für mich und so weiter, oder mich als treu erachtet. Weißt du, vielen Menschen traut man gar nicht zu, aber Gott traut uns was zu. Und das ist die Mitte des Evangeliums. Gott rechnet mit uns und so weiter. Und Gott hat hier den Saul von Tarsus so genommen, wie er war, da abgeholt, wo er war. Er will ja die Starken zum Raube haben, nicht die Feiglinge und Weichlinge, die so rebellisch sind. Und er hat ihn von seiner ganzen Vergangenheit gelöst. Ich war zuvor ein Lästerer und ein Verfolger und ein Schmäher. Das ist nämlich, er löst mich von meiner Vergangenheit. Er hat mich gelöst. Ich war von der ganzen Lästerei, von dieser ganzen schrecklichen Vergangenheit, was er hatte. Er hat Schlimmes getan. So Schlimmes hast du gar nicht begangen, was er. Und er hat mich gelöst. Meine ganze Vergangenheit. Und hat mich auf seinen Weg gestellt und hat gesagt, geh Paulus, ich bin bei dir. In seiner Verteidigungsrede, Apostelgeschichte 26,11, sagt er, ich wütete maßlos gegen Jesus, gegen diesen neuen Glauben da. Ich wütete maßlos, ich muss vorstellen, mit Schnauben und Drohen und so weiter hat er gewütet. Ich zwang sie zu lästern, nicht nur verfolgt, zu lästern. Und jetzt bekennt er den Namen Jesus, steht für Jesus hin. So einer war ich, sagt Paulus dem Agrippa, so einer war ich. Weißt du, und jetzt kann er sogar verfolgt werden, kann er leiden, kann er alles Mögliche erdulden und ertragen. So einer war ich. Ich habe Gnade gefunden. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Was ist das Zentrum des christlichen Glaubens? Gnade. Ich habe Gnade gefunden. Verdient hätte er Tracht Prügel von dem lieben Gott. Aber was kriegt er? Gnade. Ich war ein Lästerer, habe mitgewirkt bei Todesurteilen und so weiter. Und jetzt, ich habe Gnade bekommen bei Gott. Ohne Gnade können wir überhaupt nicht überleben. Mit Paulus sollten wir auch wirklich diese Sache so miterleben. Ich danke Gott, dass er das gemacht hat, mich gelöst von meiner ganzen negativen Vergangenheit, auch wenn es nur Zucker aus der Dose war, das du geklaut hast. Er hat mich gelöst von der Vergangenheit. Mir, dem Verfolger der Gemeinde. Weißt du, die ganze alte Geschichte ist abgehakt, hat Akten gelegt, interessiert Gott nicht mehr. Der Teufel ist es, der uns immer wieder die Sünden, die Ursünde vorholt. Denk drüber mal nach, wo du herkommst. Und spiel das Tonband davor oder die CD und zeig die Bilder. Schau, kennst du noch, weißt du, was da noch da gewesen ist? Dinge, die schon lang zurückliegen. Ich möchte euch sagen, wirklich, Geschwister, wir leben in einer Zeit der Anfechtung. Unser Glaube wird angefochten und wir müssen immer wieder sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich habe Gnade bei Gott gefunden. Teufel, rutscht mir den Puckel runter. Paulus steht, und weißt du, und das kommt, Paulus steht schon so lange im Dienst, und Satan schlägt ihn noch mit Fäusten. Ein Fall im Fleisch hat er, der Teufel gibt ihm keine Ruhe, will ihn fix und fertig machen, und da werden Erinnerungen wach. Weißt du, der Teufel lässt dich vielleicht 20 Jahre in Ruhe, aber am 21. Lebensjahr, dann kommt er wieder, weißt du noch von damals? Weißt du noch? Und dann kennst du das Bild hier? Dann kramst du irgendwo, räumst deine alten Sachen auf und dann stößt du auf Briefe oder auf Gedichte oder Tagebucheintragungen oder findest einen Zettel irgendwo versteckt oder unterm Kopfkissen oder beim Ausräumen oder was weiß ich. Und da kommen Erinnerungen weg. Da beginnt eine Maschine anzuarbeiten, einen Computer abzulaufen. Nach Jahren, Jahrzehnten, aus der Seelsorge weiß ich, wovon ich spreche. Ich bin ein Realist. Viele Dinge kommen erst nach Jahren, Jahrzehnten hoch. Erst nach Jahrzehnten. Du denkst, Mensch, was ist? Gott ruft dich nach Hause. Als Gott zu Jakob sagte, Jakob, geh wieder zurück in das Land, da wo du herkommst. Und plötzlich wird wach, ja, da ist der Esau. was ich da gemacht habe. Und da hört es auch noch, der Esau kommt ihm sogar entgegen und da ringt und kämpft. Und wir müssen das bewusst werden, ich habe Gnade bei Gott gefunden. Ich habe Vergebung der Sünden. Und Gott muss uns berühren. Wenn Gott uns berührt hat, dann kannst du deinem Esau begegnen, als wenn es nichts gewesen wäre. Kannst du mir in die Augen schauen? Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Weißt du nicht, dass du, was habe ich damals getan? Wie bin ich da drauf gekommen? Und. Gnade ist das zentrale Thema der Christenheit, des christlichen Glaubens. Nicht, ich muss was leisten, was tun, abarbeiten, büßen. Jesus hat gebüßt. Was ist Gnade? Mir ist Erbarmen, wird Erfahrung erbarmen, der ich nicht wert bin. Das ist Gnade, Erbarmen. Und dann hörst du vom Herrn, mein Kreuz bedeckt deine Schuld, mein Blut macht dich hell und rein. So heißt es ja. Macht dich hell und rein. Und Gott sagt, ich denke an deine Sünde nicht mehr. Tu das, vergiss es. Das ist alles im Rauch aufgegangen. Alles nur Erinnerung. Gewiss, ich habe die Sünden getan. Aber weißt du, in der Bibel, wenn ich so, die Chronik, bei Chronik ist es so, wenn da liest, und da liest, Judah hat das und das getan und der hat das und das getan. Weißt du, und ich möchte gerne wissen, was sie wirklich getan haben. Aber da steht ein Vermerk, Fußnote von dem Übersetzer oder was das ist, wer es auch ist, zerstörter Text. Verstehst du? Und deine alte Geschichte ist ein zerstörter Text. Es geht dir niemand was an. Auch wenn noch so ein Journalist es gerne wissen möchte und rauskramen möchte, was hat er jetzt wirklich getan? Der Einzige, der das weiß, ist der Teufel, weil er dich dazu verführt hat. Und deshalb holt er das auch vor und klagt dich an. Und du sagst und du tust und du machst. Bist du das kreidebleich? So war es mir, genau, ging's. So, ich weiß, wovon ich spreche. Aber ich weiß, Gott hat vergeben. Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch mächtiger. Noch mächtiger. Der Glaube an Gott ist fürs Leben und Sterben. Gedeih und Verderb. Da ist die Gnade Gottes, die reicht aus. Je näher du zum Ziel kommst, desto mächtiger wirst du der Gnade bewusst. Alles, was ich bin, ist aus Gnaden. Nicht mein Verdienst, nicht meine Leistung, nicht meine Gebete, nicht meine Frömmigkeit, nichts. Gnade ist es, sein Erbarmen. Der an Jesus gläubige Mensch kann sagen, mir ist Erbarmen widerfahren. Paulus schreibt hier, es ist desto reicher gewesen, die Gnade unseres Herrn, samt den Glauben und der Liebe, seiner Liebe. Gott glaubt an dich, kannst du es vorstellen? Nicht, dass du an ihn glaubst. Manchmal bist du stärker, manchmal bist du schwächer im Glauben an Gott. Manchmal jubilierst du und manchmal bist du so depressiv. Aber Gott glaubt an dich. Wenn die Gnade hier und die Liebe und der Glaube, das ist alles Gottes Glaube, Gottes Liebe, Gottes Gnade, nicht deine Gnade. Vergiss das alles. Gott hat dich lieb. Und dann, er hat mich zum Vorbild gemacht für die, die an ihm glauben sollen. In dem Text. Er hat mich zum Vorbild gemacht. Also, und das Vorbild war, wenn Gott diesen Kerl aus diesem Klumpen, aus diesem Lump da, aus diesem, ja, Brocken was machen konnte, kann er aus dir und mir was machen. Er hat mich zum Vorbild gemacht, diesen Lästerer der Gemeinde, wenn er da den genommen hat. Weißt du, normalerweise, ich weiß von meiner Mutter auch, dann sagt der Bub daneben, der schreibt gute Noten. Und wie ist es bei dir? Schlenk dich so ein bisschen an wie der Junge daneben. Der Nachbarsjunge. Weißt du, und du weißt ja, der Nachbarsjunge ist mehr begabt wie ich und. Weißt du immer, nimm den Nachbarsjungen als Vorbild. Aber hier nimmt Gott ein Negativvorbild, Saul von Tarsus. Und sagt, schaut Leute, was ich aus ihm machen konnte. Die Wirkung ist genau andersrum. Weißt du, was nichts ist? Das hat er sie erwählt. Paulus hat vorher alles verkehrt gemacht, was nur ging. Aber was die Gnade vermag, was die Kraft Gottes vermag. Wir sollten viel mehr mit der Kraft Gottes rechnen, Leute. Nicht mit unserer Kraft. Mit unserer Kraft sind wir ganz, ganz schnell verloren. Wir haben in jeder Gemeinde praktisch zwei Arten von Gotteskinder. Zuerst einmal sagen wir, der ist in der Segenslinie, der kommt aus einer christlichen Familie, der hat christliches Blut in den Adern. Und dann kommen andere, die sind nicht christlich, die sind total weltlich. Und da kommen sie, weder der eine noch der andere ist was. Allein die Gnade ist es, was ausmacht. Allein die Gnade. Weißt du, Gott nimmt gerade den Verfluchten, den Verdammten, den Spiritisten, den Okkultisten, den Zauberer, den Magier, der allen Spuk geglaubt hat und alle Teufelszeug getrieben hat, ein Lästerer war, und den macht er zum Vorbild in der Gemeinde und sagt, meine Nachfolger, so wie ich Christi Nachfolger bin. Und das ist die Gnade Gottes. Auch Verfluchte und Ungesegnete, auch Menschen, die nicht aus der Segenslinie kommen und nicht Juden sind und nicht Christen gewesen sind und so weiter, aber die aus Atheismus, tiefsten Atheismus kommen. Aber der Herr verwandelt das Herz. Das ist es. Die Kraft Gottes, die Gnade Gottes. Seine Gnade kann Menschen aus jeder Fluchlinie rausholen. Weißt du, da bist du vielleicht, kommst aus Inzest oder Vergewaltigung oder Missbrauch oder bist irgendwie verstümmelt und was weiß ich, was dein Leben alles war. Das spielt doch keine Rolle, wo du herkommst. Wichtig ist, was macht der liebe Gott jetzt aus deinem Leben? Was hat er jetzt gemacht? Was für Chance hat er? Gott interessiert auch die ganzen gottlosen Verhältnisse nicht, auf wo du herkommst. Jetzt, sieh, ich mache alles neu. Und ist jetzt jemand in Christus, so ist nichts mehr Verdammliches. Jetzt hat keiner ein Recht mehr, auf dich mit dem Finger zu zeigen. Also, weißt du, was du einmal warst? Prostituierte, Mörder, Dieb, Lügner, ein Lästerer. Du bist eine neue Kreatur in Christus. Die gibt's nicht. Und früher waren die Christen noch, sind die Menschen noch weitergegangen, sie haben ihren Namen geändert. An Paulus demonstriert Gott, was er alles aus ihm machen kann, aus dem Schmäher, Verfolger und Lästerer, Führer in der Gemeinde Jesu Christi, eine Säule im Volk Gottes. Wenn man heute bedrückt sein wollte und seine Vergangenheit festhält und sagt, oh, weißt du, die Schatten meiner Vergangenheit holen mich ein, es mag sein, dass sie dich einholen, du bist ein Kind Gottes, dein Name steht im Buch des Lebens und niemand kann dich aus seiner Hand reißen, steht im Wort Gottes. Wenn der Herr mit Paulus das geschafft hat, bis zum Schluss, hat es nicht nachgegeben. Und dann sagt er, Dank, Vater. Weißt du, und das nächste ist auch wieder die Mitte des christlichen Glaubens. Er lobt Gott und preist und sagt, Gott, danke. Nicht, dass der Apostel Petrus mich das gemacht hat oder der Apostel Johannes oder die Aposteln das gemacht haben. Die Gnade Gottes, ich habe mich nicht mit Fleisch und Blut besprochen, ich habe vom Herrn empfangen. Das ist das Geheimnis des christlichen Glaubens, vom Herrn empfangen. Nicht das. Also, stell dir mal vor, du wirst dich gar nicht mehr waschen, wenn Petrus dir die Hände aufgelegt hätte und für dich gebetet hätte. Stell dir mal vor, der Papst wäre hier, hätte dir die Hände aufgelegt. Also, denk mal an, der Papst hat mich berührt, mein Kind hat der Papst berührt. Verstehst du, wir sind da begeistert. Da wäschst du dich 3 Wochen nicht mehr. Aber kein Mensch, kein Fleisch und Blut. Ich habe es vom Herrn empfangen in der Wüste Arabiens. Und er preist Gott, lobt Gott und Lob und Dank und preist. Das ist auch ein Zentrum, die Mitte des christlichen Glaubens. Im Himmel wird nur gelobt, im Himmel wird nur gedankt, im Himmel wird nur gejubelt, im Himmel wird nur gejauchzt. Willst du hier schon lernen, das Jauchzen? Weißt du, wir müssen lernen zu jauchzen. Jo, danke, Herr. Gott loben und ehren ist keine Bagatellsache. Das ist das innerste Anliegen von Apostel Paulus. Ich will Gott loben. Und immer wenn er anfängt, immer wenn er aufhört, mittendrin, wo auch immer ist, er lobt den Herrn. Das ist die Mitte des christlichen Glaubens. In Schwierigkeiten. Er rühmt sich der Trübsale. Stell dir mal vor. Hat er 3-mal Schiffbruch erlitten. Und was weiß ich noch, noch andere Sachen, gesteinigt, geprügelt und wilden Tieren vorgeworfen. Er preist den Herrn. Oh, Halleluja. Im Gefängnis, in Philippi, er preist den Herrn. Gott loben, das ist unser Amt. Er hat mich gesetzt in sein Amt, von Gott Großes zu erzählen, von Gott zu rühmen. Das ist der zentrale Punkt des Glaubens, Gott zu proklamieren. Epheser 1, Vers 6, es ist der Lebenszweck zu seinem Lob und zu seiner herrlichen Gnade. Das hat die Gnade gemacht. Verstehen Sie, das hat die Gnade Gottes geschafft. Die Welt ist voller Flüchen und Lästerungen. Man schimpft und so weiter. Regt man sich über alles auf, aber die Kinder Gottes auf der anderen Seite, die loben den Herrn, die klatschen in die Hände. Weißt du, die sind nicht still. Die sind voller Freude, voller Jubel. Und wir sollen Gott gebührende Ehre geben. Jemand hat einmal gesagt, unterdrücktes Lob ist vergessener Dank. Wir sollen Gott loben für die Heilung, für die Befreiung und so weiter. Und genauso wie du Schmerz unterdrücken kannst, so kannst du auch Lob unterdrücken. Aber lass raus. Preise Gott. Wenn du Schmerzen hast, schreist du, ah! Und wenn du Freude hast, kannst du auch ah schreien. Und kannst Gott loben und preisen. Du musst nur rauslassen, dass das Herz voll ist, das geht im Mund über. Aber wenn du voller Probleme bist, voller Sorgen bist und nicht Jesus die Mitte deines Herzens ist und er nicht auf dem Thron sitzt, du kannst ihn gar nicht preisen. Und in Römer 1, 21 bis Vers 24 heißt es, Gott hat Menschen, die nicht danken, dahingegeben. Und du wunderst dich, warum klappt bei mir alles nicht? Fang an zu danken. Das ist die Mitte des christlichen Glaubens. Fang an zu danken, sonst gehst du da, wo die anderen auch alle sind. An einem verweigerten Dank Gott gegenüber erstickt der Mensch. Fang an zu danken. Und wir sind angewiesen vom Herrn, dank dem Herrn, preis den Herrn, lob den Herrn. Wer Gott nicht lobt und dankt, soll ich dir sagen, was für eine Krankheit du kriegst? Arterienverkalkung. Ja, Menschen, die loben und danken, oh, die sind durchblutet. Ich habe eine Schwester gehabt, die kam zu mir, also in Heilbronn, die wohnte über mir, und sagte, Pastor, komm, bet mit mir. Und nachts kommt der Teufel zu mir und ich höre Stimmen und so. Das sind praktisch die ganzen Schlager und Hits aus der Jugendjahre hier so hochgekommen. Der Teufel quält mich. Und ich habe nicht gewusst, was ich sagen soll. Dann habe ich gebetet, lieber Herr, was soll ich der Lydia sagen? Und dann habe ich der Schwester, wenn das so nochmals kommt, hebst die Hände hoch, gehst in deinem Zimmer auf und nieder und preist den Herrn und dann wirst du sehen, was da passiert. Das hat sie gemacht. Und es hat funktioniert, sagt sie. Ein paar Tage später kommt sie runter und sagt, das funktioniert. Und jetzt habe ich einen Hauskreis gehabt, da waren lauter so Krankenschwester und Altenpfleger in Eppingen bei Heilbronn. Und erzähle ich und sage, ich habe eine ganz tolle Methode. Wenn Leute Stimmen hören und alte Lieder wieder hochkommen aus dem alten Leben, der Teufel wieder so hochkommt, die müssen nur die Hände hochheben und Gott loben und preisen. Dann sagt mir ein Leiter von einer Seniorenpflegestätte, der hat etwa vielleicht 150 Mitarbeiter gehabt, da sagt Bruder Matutis, das ist nichts Neues. Wenn die Leute die Hände hochheben, da gibt's Durchblutung. Da ist die Durchblutung, da kommt Blut wieder ins Gehirn und das ist im Natürlichen wie im Geistlichen ein Sieg. Ja, und das sage ich einfach weiter. Ich scharniere mich nicht. Wenn du Schwierigkeiten hast, Stimmen hörst, Teufel hörst, Dämonen hinter dir her sind, heb die Hände hoch. Preis den Herrn. Und dann ist erstmal dein Kreislauf in Ordnung und dann ist Durchblutung in Ordnung, dein Gehirn hat wieder Blut und kann wieder denken und atmen und was weiß ich alles. Das funktioniert. Weißt du, geistliche Arterienverkalkung. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, aber doch auch mit. Wir müssen unser Blut und unser Fleisch einsetzen. Von nichts kommt nichts. Wir fangen im Fleisch an und hören im Geist auf. Das ist die Mitte des Evangeliums. So, lass mich noch ganz schnell weitermachen. Loben und danken und anbeten, das ist unser Geschäft Nummer eins. Das ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Paulus sagt, Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen, dem Unsichtbaren und allem Weisen sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Das sind die zentralen Punkte. Jesus, Gnade, Anbetung und dann die Erkenntnis, ich bin verloren, aber ich preise den Herrn, auch wenn du nicht singen kannst. Es ist keine Schande, nicht singen zu können. Aber es ist eine Schande, seinen Mund nicht aufzumachen. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Hast du Odem? Kannst du schnaufen? Atme mal tief ein und tief aus und du wirst merken, du hast Odem. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Die Viecher sollen den Herrn loben. Oder die Vögel sollen den Herrn loben. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Fang an, Gott zu loben, Gott zu preisen. Mit Instrument und ohne Instrument. Weißt du, viele Leute sagen, ich musste jetzt, was heißt nicht jetzt, vor einer Weile jemanden beerdigen. Und ich habe gesagt, weißt du, was für Eigenschaften hat er, was für Hobbys hat er, was für Freuden hat er. Ja, er war sehr musikalisch. Dann frage ich, hat er Klavier gespielt? Nee. Hat er Geige gespielt? Nee. Hat er irgendein anderes Instrument gespielt? Nee. Er hat immer Radio gehört. Aber er war sehr musikalisch. Das ist keine Musik, wenn andere singen und andere spielen. In der Bibel heißt, singt und spielt dem Herrn. Singt und spielt dem Herrn und singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Da fängt es an. Weißt du, du kannst sogar mitten in der Hölle singen, wenn du willst. In deinem Herzen. Und du singst und du freust dich am Herrn. Deine Seele lobe den Herrn. Du kannst, der Herr hat deine Niedrigkeit gesehen. Du siehst, wie Maria Jesus zur Welt gebracht hat. Sie lobte. Und alle Menschen, die Gott irgendwo begegneten, sie lobten Gott. Ob das die Hanna war, egal wer. Wo Gott sie durchgebracht hat. Moses, das Lied des Moses. Sie haben Gott gelobt. Und dann gibt es noch das große Lied des Lammes in der Bibel. Fang an, Gott zu loben. Denn was wirst du im Himmel machen? Da, ich habe eine Evangelisation, eine Zeltmission gehabt. Und da kam so eine verrückte Frau rein. Und ich habe gesagt, also wir sollen das reine weiße Gewand haben und wir sind zum Loben berufen vom Herrn. Dann steigt doch auf dem Stuhl die alte Frau und sagt, also dein weißes Nachthemd will ich nicht und immer Halleluja im Himmel singen will ich auch nicht. Ich habe gesagt, dann gehen Sie nach Hause. Dann gehen Sie nach Hause. Im Himmel wird gesungen. Im Himmel wird gelobt. Im Himmel wird gedankt. Und wenn du hier nicht danken kannst, was willst du im Himmel machen? Was singen die jetzt? Was machen die jetzt? Verstehst du, wirst du so fragen? Wir müssen jetzt hier auf dieser Erde, dazu sind wir da, zu lernen, zu üben, unsere Stimme einzuspielen. Die Instrumente, die Saiten unseres Lebens müssen gestellt werden. Und es fängt an, die Ursünde zu bereinigen. Und dann geht's los, Leute, dann geht's los. Schlag auf Schlag, dann wirst du überrascht sein, was alles nachher so nacheinander jeden Tag mehr passiert. Wenn du einmal dich einlässt auf das Abenteuer des Glaubens, du wirst überrascht sein. Also lass uns aufstehen und lass uns einmal überraschen. Lass uns Gott loben und Gott preisen. Der Herr ist der Herr, der König aller Könige. Der Herr ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Und genier dich nicht zu sagen, ich bin der Vornehmste. Und jetzt wollen wir mal probieren, wer der Vornehmste, der größte Sünder ist. Wer das am meisten zusammenbringt und sagt, ja Herr, was du an mir getan hast, Erbarmen ist mir widerfahren, Erbarmung, der ich gar nicht werden wird. Erbarmen, Herr, ich danke dir für dieses Erbarmen. Nicht, ich danke dir, dass ich so gut bin und so brav bin, dass ich faste, wie der Pharisäer und so weiter. Danke Gott, dass er dir Gnade geschenkt hat. Gnade ist der Schlüssel. Gnade ist der Schlüssel. Lass uns unsere Hände hochheben und lass uns dem Herrn preisen. Da stimmt auch unser Blutdruck und Blutkreislauf wieder. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir dich preisen dürfen mit erhobenen Händen an allen Orten, in jeder Situation, in jeder Position. Halleluja, wir dürfen dich loben und preisen. O Herr, auch wenn wir nichts haben, aber wir können unsere Hände zu dir emporheben. Und immer wenn dein Volk die Hände emporhebt, dich anbetet, lobt und preist, siegt das Volk Gottes, siegt die Sache Jesu Christi, siegt das Evangelium. Vater, wir wollen dich viel mehr loben und preisen. Halleluja, Halleluja. Wir wollen viel mehr danken. Wir wollen viel mehr dich anbeten. Du bist würdig, Herr, du bist würdig, du bist würdig. Ich danke dir, dass wir das begreifen durften. Wir sind gar nicht würdig, aber du hast uns die Augen geöffnet. Herr, du hast unser Verständnis geöffnet. Du hast uns begreifen lassen. Studierte können es manchmal nicht begreifen, aber du hast deinen Kindern das offenbart. Ohne Studium. Halleluja, Halleluja. Ohne große Vorträge und Referate. Plötzlich dieses Aha-Erlebnis. Heiland, wir haben dich erlebt. Was für Wunder, was für eine Gnade ist es, derer Gnade wir gar nicht wert sind. Und wir leben von der Gnade Gottes bis heute. Lob und Dank. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Amen. Gott segne uns.